Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, jetzt hier zum dritten Talk auf der Finanzmesse in Zürich. Und bei uns ist eine, ja, ich will schon fast sagen, weltbekannte Trading-Gruppe. Daniel Manser ist hier und Christian Fürst gemeinsam mit Serge und ein Kollege, der nicht heute hier sein kann, der Dieter Haas, leider heute nicht hier. Ihr habt gemeinsam eine Trading-Gruppe, über die Serge auch schon oft im Podcast erzählt hat und zumindest mal mir. Ihr habt das hauptsächlich bei WhatsApp oder trefft ihr euch auch mal face-to-face?
Na, selten face-to-face, ist vielleicht auch besser so. Aber man muss sagen, die WhatsApp-Gruppe, ja, die besteht. Ich komme da immer unter die Räder, weil da immer meine Aussagen vom Podcast natürlich hart kritisiert werden, weil ich ja eh immer falsch liege. Aber das kann ja dann Christian ein bisschen näher ausführen, wie er da so die Weltlage sieht.
Ja, umso besser und umso schöner, dass wir euch heute mal hier haben im Podcast. Dann könnt ihr nämlich mal mitsprechen, mitdiskutieren. Daniel, fangen wir mal mit dir an. Der Markt ist erstes Quartal gut gestiegen. Jetzt, wie Serge immer so schön sagt, ein bisschen holprig. Wie siehst du aktuell so die große makroökonomische Lage an den Märkten?
Ja, zuerst mal hallo zusammen. Ja, wir sind eigentlich die größten Kritiker auch von Znüni. Wir hören uns das immer an und ja, müssen dann jeweils ein bisschen korrigierend einwirken. Vor allem bei Serge ist es tatsächlich so. Aber wir freuen uns über die Lernfähigkeit von Serge, nicht selbstverständlich. Es macht immer mehr Freude und ich sehe da einen gewissen Silberstreifen am Horizont. Zu den Märkten.
Du bist das ein Mentor, Dani, oder?
Ja.
Ja, oder warst du zumindest?
Wie auch immer.
Komm jetzt zu den Märkten.
Komm zu den Märkten. Der Holprig ist ja immer einfach zu sagen, oder?
Deshalb sagt das ja
genau,
schon immer.
Genau, ja, das ist so. grundsätzlich bin ich eigentlich positiv, aber, jetzt kommt das aber, nein, ich denke, die Zinssenkungen, die nicht kommen werden, die werden nachhaltigen Einfluss haben.
Also gar nicht kommen werden oder einfach nicht in diesem Jahr?
Also irgendwann dann schon. Ob in diesem Jahr noch was passiert, sicher nicht viel. Und ich denke, das werden die Märkte spüren, insbesondere in den USA, wo halt viel erwartet wurde. Auch in Europa wird das schwierig sein. Ich bin extrem happy über die SNB, die da einen Schritt gemacht hat. Das wird helfen, einerseits für den Franken, dass der ein bisschen abgewertet wird dadurch, dass dann ein bisschen die Exportindustrie in der Schweiz auch eine gewisse Unterstützung hat und die Bilanzen der Schweizer Unternehmen dann besser aussehen. Also ich bin da bin ich eher positiv, aber USA, ja, da bin ich wirklich skeptisch. Die Überschuldungssituation vom Land, von den Unternehmen und von den Privaten ist nicht mehr nachhaltig. Die müssten eigentlich die Zinsen senken, tun sich jetzt aber schwer damit. Und irgendwann mal, ja, kommt das dann nicht mehr so gut. Christian, was meinst du?
Ich schließe mich dir großmehrheitlich an. Danke für die Einladung, ist eine große Ehre natürlich. Ich wage es nie weiter als 6 Monate in die Zukunft zu schauen. Aber so Stand heute würde ich auch sagen, die Zinssenkungen sind vom Tisch. Ob es Zinserhöhungen gibt, sei mal dahingestellt, aber das Wachstum ist weiterhin robust. Die Liquidität ist nach wie vor massiv da. Und von daher ist das Überraschungspotenzial eher auf keine Zinssenkungen ausgelegt, wenn nicht sogar eine Zinserhöhung und wenn sich das noch akzentuieren sollte.
Was müsste passieren, dass es eine Zinserhöhung gibt, deiner Meinung nach? Also es müsste zu Stand heute sich ändern. Oder muss sich überhaupt was ändern? Oder gibt es eine?
Nochmal höhere Inflation?
Ja, also das Wachstum müsste nochmal zulegen. Und wenn die Inflation 4-5% annualisiert ansteigen würde, glaube ich, passiert noch nichts. Aber es kommt dann halt noch auf die weiteren Eckdaten drauf an. Also am Arbeitsmarkt, wenn der nochmal sich verengt, mal schauen. Aber die werden sicher nicht dieses Jahr irgendwelche Schritte nach oben machen, sondern das Ganze beobachten.
Was heißt das für euch, für den Technologiesektor in den USA? Dort sind ja gerade die Tech-Aktien sind ja extrem gut gelaufen. Wir haben jetzt gestern die Zahlen von Meta gesehen. Wirklich gute Ergebnisse, aber der Ausblick war nicht so gut. Und dann sehen wir mal, was das für so eine Tech-Aktie wie Meta heißt. Ging es direkt mal irgendwie 13-15% abwärts. Wie steht ihr so insgesamt zum Tech-Sektor?
Ich sehe das gar nicht so sehr Tech- oder nicht-Tech-related. Meiner Meinung nach werden alle die Firmen, die nicht so zinselastisch sind, also die eine wahnsinnig gute Liquiditätsbasis haben und die, falls sie überhaupt Schulden haben, ja, nicht in eine Bedrängnis kommen, wenn die Zinsen steigen, weil die auf so lange Frist hinaus gelockt sind, dann werden die profitieren. Und von denen gibt es so Genüge, auch im Tech-Sektor. Die schwimmen im Geld. Also alles, was solid ist, wird profitieren, als defensiv angeguckt. Und alles andere wird vernichtet, würde ich jetzt nicht sagen. Aber dann wird wieder dasselbe Spiel beginnen, was wir schon mal hatten. Und dann wird sich wieder die Spreu vom Weizen trennen.
Also ich persönlich habe extrem Mühe, wie Meta gestern abgestraft wurde, weil ich nicht verstehe. Jetzt kommt das ganze AI-Thema. Wir haben gestern x-fach gehört, wir sind erst am Anfang. Wenn wir erst am Anfang sind, dann müssen wir investieren. Und das ist ja logisch, wenn Meta so gute Zahlen eigentlich bringt, dass sie dann sagt, hey, und jetzt investieren wir in dieses Thema rein, weil wir wollen langfristig, wollen wir weiter oben mitschwimmen, wie Spiros gestern das gesagt hat. Und dass der Markt dann das quasi, also ist wahrscheinlich ja nicht nur das, aber so schwergewichtig, das dann dermaßen abstraft, habe ich echt Mühe mit.
Ich habe die Zahlen nur kurz gesehen, aber ich glaube, das Problem war die Umsatzguidance, nicht?
Ja, also der Umsatzausblick war nicht so gut, ja. Aber es wurde natürlich viel diskutiert, die Investitionen, die sie tätigen, oder dass es einfach sehr viel Geld kostet. Aber auf der anderen Seite eben, ich bin da schon auch ein bisschen bei dir, oder? Sie haben recht gut verdient und dass du jetzt oder dass du zumindest mal in dem Umfang abgestraft wirst, das hätte ich nicht erwartet.
Aber das sind ja Einstiegsgeschenke. Das ist in diesen soliden Titeln, die jetzt ein bisschen zurückkommen, ja. Da würde sogar ich jetzt langsam.
Also speziell bei Meta, ja.
Ja.
Na gut, die Frage ist eben, sie investieren jetzt in KI, die Frage ist einfach, ob sie es können. Ich glaube, die Anlegerschaft traut es ihnen nicht zu. Ich denke, für die aktuellen Leader, Branchenleader, ist das auch ein riesen Challenge. Du hast ganz viele kleine, junge, dynamische Unternehmen, die dich herausfordern. Und das musst du da als Google, Apple, Meta irgendwo dich da ein Stück weit neu erfinden. Und ich glaube, dass die Investorenschaft das nicht allen zutraut. Also wenn ihr euch vielleicht mal überlegt, dann habt ihr das letzte Mal was gegoogelt. Also ich google nicht mehr. Ich nutze nur noch AI und ich denke, das geht ganz vielen so. Genau.
Ja, das ist schon so, aber gerade bei dem Thema bin ich bei Meta eher so, dass ich traue Meta tatsächlich auch nicht aus eigener Kraft, weder bei Facebook noch bei WhatsApp noch bei Instagram das zu. Aber was ich finde, was Meta in der Vergangenheit schon bewiesen hat, gerade wenn es um kleinere Firmen geht, die schlucken einfach alles weg. Die nehmen alles, was irgendwie, und das haben sie in der Vergangenheit schon recht gut gemacht. Deshalb, da sehe ich weniger, ich glaube, dass Meta eher der Play ist, wenn die was Gutes sehen, kaufen die es zu, sie haben genug Cash in der Kasse. Aber aus eigener Kraft das zu entwickeln, da gebe ich dir definitiv recht. Da werden jetzt andere Sachen kommen und da wird auch Google oder Alphabet wird da Probleme kriegen.
Das ist genauso. Die Frage ist einfach, werden sie die Perlen finden, weil um die Perlen kämpft auch ein Google und ein Apple und
Microsoft nicht zu vergessen. Microsoft,
genau, und schlussendlich wird nicht jeder gewinnen und diese Unsicherheit, die wird sich im Preis niederschlagen.
Ja, das ist gut möglich.
Aber jetzt nochmals zurückzukommen, jetzt auf die Zinsen, weil nämlich schon noch Wunder. Weil ich Anfang dieser Woche noch eine Diskussionsrunde verfolgt habe, wo es darum ging, ja, was passiert, wenn die Zinsen weiterhin auf diesem hohen Niveau bleiben? Und zwar für die KMUs. Oder? Und da war schon, ja, es war nicht ganz 50-50, also so eine Minderheit war eher der Meinung, das verstärkt dann die Rezession. Die kommende Rezession. Wie seht ihr das oder wie stuft ihr das ein?
Also Rezession sehe ich jetzt noch nicht. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass die Zinsen angehoben werden. Da würde ich dir nicht
geben, Christian. Du sagst länger auf diesem hohen Niveau oder höheren Niveau.
Zinsen sind ja vor allem auch eine politische Entscheidung. Und also die Amis werden da sicher nichts nach oben machen vor den Wahlen.
Was machst du, wenn wir jetzt viermal in Folge 0,5 Zahlen bekommen? 0,5% auf Monatsbasis in der Kerninflation?
Ich glaube nicht, dass wir was machen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir die Zahlen bekommen werden. Sehe ich nicht. Also da habe ich nicht so Sorge davor. Rezession mache ich mir auch nicht so Sorgen, aber es ist einfach grundsätzlich wird diese nachhaltend hohe Zinslast, oder die wird schon ihre Wirkung nicht verfehlen. Da wird sich, wie du vorher gesagt hast, die Spreu vom Weizen trennen und das wird ein paar Opfer geben, ein paar unschöne Situation.
Das Schwierige ist, das ist ein gradueller Prozess. Also diese Laufzeiten der Schulden, die in diesen Bilanzen drin sind, die werden ja nicht von heute auf morgen von keinem Problem zu einem Riesenproblem. Und das ist so schwierig, oder? Dieser Frosch, der da im kochenden Wasser schwimmt. Und diese Analogie zu, dass es da irgendwann wächst diese Schuldenlast zu einem Punkt, wo es immer mehr Firmen spüren. Das merken wir nicht.
Wirklich, ja, aber das hatten wir gestern auch. Dann sagst du einfach, okay, du, eben die Notenbank lässt du die Zinsen auf diesem höheren Niveau und eben...
Und kannst mit der Inflation von 4-5% gut leben.
Ja, genau.
Und ja, wenn sie dort bleibt, ja.
Haust es so weg. Oder du setzt einfach dein Ziel bei 3% oder 4%, einfach ein bisschen höher. Gehst nicht auf das 2%-Ziel, oder? Also deswegen, du hast vorhin Dani gefragt, eben wenn es da 3 oder 4 mal 0,5 gibt, ja, lässt die Zinsen trotzdem auf einem hohen Niveau, oder? Und frisst die Schulden weg. Also eigentlich für den Staat ist es gut, oder?
Genau, also für jeden Schuldner ist es gut. Aktuell muss man Schulden haben, auch in der Schweiz. Weil wir werden in den nächsten, da lasse ich mir jetzt auf eine langfristige Prognose hinaus, 10, 20, 30 Jahren werden wir negative Realzinsen haben. Das heißt, die Inflation wird höher sein als das Zinsniveau. Das heißt, möglichst viel Schulden machen, bis auf der richtigen Seite.
Jetzt haben wir gestern von Christian Gattiger noch einen interessanten Denkanstoß, wie ich finde, gehört. Weil er sagt auch, die Konsensmeinung war ja, nachdem die Zinsen jetzt rasch angehoben worden sind, dass sie auch rasch wieder runtergenommen werden und wir ganz schnell wieder Nullzinsumfeld haben, dass das relativ schnell geht. Jetzt hat er gestern gesagt, A, glaubt er nicht daran, dass die Zinsen schnell wieder zurückkommen, das wird die Notenbank nicht machen. B, sagt er sogar, dass das für den Markt viel gesünder wäre, wenn es schön langsam passiert, weil schnelle Bewegungen schaden dem Markt immer. Er würde sogar davon ausgehen, wenn die Notenbank schnell hingeht, die Zinsen runternimmt, das wird den Aktienmarkt, er hat sogar fast in eine Krise, ja, führen würde. Jetzt sprechen wir ja sogar schon davon, dass wir irgendwie diese Zinssenkung wahrscheinlich gar nicht sehen oder vielleicht erst irgendwann im 2025 spät. Für mich ist immer so ein bisschen die Zinsdiskussion hin oder her, ist immer so ein bisschen, was heißt das für den Markt? Und für mich ist, seit Oktober, als Paul sich hingestellt hat und gesagt hat, so, ihr könnt davon ausgehen, wir bereiten dann irgendwann die Zinswende vor und Inflation ist auch nicht mehr so das Thema, sondern gebt uns einfach noch ein bisschen Zeit und dann werden wir die Zinsen runternehmen. Seitdem ist der Markt explodiert. Und diese Erwartungen sind einfach im Markt drin. Und wenn das nicht kommt, dann sehe ich den Aktienmarkt schon irgendwie 10-15% tiefer.
Ja, 10-15% sind für mich, da braucht es gar keinen großen Katalysten dafür. Das werden wir, also meiner Meinung nach, werden wir das jetzt über die nächsten paar Wochen sehen. Ohne dass dadurch die ganze KI-Thematik vom Tisch wäre. Also wenn das alles so kommt, also die Zinsen nicht sinken werden, ist das ja mal ein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Und dann sind für mich diese, wenn es dann 10-15% Korrektur ist, dann sind das für mich Einstiegskurse. Weil mehr Inflation bedeutet mehr Wachstum, robuste Wirtschaft und von daher...
Also für dich noch ein bisschen warten, die Kurse kommen noch zurück und dann sind es eigentlich schöne Einstiegskurse.
Ja, ich glaube schon, also der Markt wird erstmal ein bisschen leer schlucken dann, wenn sich das wirklich festigt, die Meinung, dass die Zinsen nicht senken werden. Das ist noch nicht alles drin, glaube ich. Und was jetzt noch dazu kommt, ist das ganze Wachstumsgespenst bei den KI und Chip- und Tech-Werten. Also so diese ganzen Zahlen, die jetzt noch reinkommen, ich glaube, Nvidia kommt erst noch, oder?
Ja, ja. Nvidia kommt immer ganz spät.
Ja. Und wenn das mal durch ist, glaube ich, ist der Moment da zum Anfangen mal wieder. Also ich bin ja bei 0% Aktienexposure und dann werde ich mal auf 5%, 10% mal in die fallenden Kurse rein investieren.
Also das heißt,
so mein Szenario. Ich warte noch.
Du wartest jetzt bis auf die fallenden Kurse.
Also jetzt, das ist sicher, also ich glaube, jetzt ist noch zu früh. Jetzt erstmal die
in früheren Zeiten warst du aber egal, wie die Märkte gerade laufen, bist du immer rein und dann mit Hebel.
Ja, gut, ich rede jetzt vom, 37. Von meinem Hebel 1.
Ah, okay.
Nicht
von, okay.
Von deinem Langfristportfolio.
Genau.
Nicht von deinem Zockerteil.
Das auf 6 Monate.
Das im Moment ja nur aus Gold und Schweizer Franken besteht.
Ja, Gold war sicher kein schlechter Call.
Jetzt nicht mehr so wie auch schon, aber war sicher gut. Aber Dani, komm, erzähl uns jetzt mal. Da bei unserer Trading-Gruppe heißt ja, also richtig ausgesprochen, ich nenne sie hier nur Trading-Gruppe, nicht, dass da noch falsche Gedanken kommen, aber wir nennen sie ja FOMC-Trading-Gruppe, oder? Wir streben da nach Höherem. Wie gehst du davor mit deinen Trades? Was sind so für dich so die entscheidenden Punkte, wo du sagst, jetzt gehe ich rein, entweder auf die eine oder auf die andere Seite?
Er hört einfach auf mich und dann macht er das Gegenteil davon.
Genau, und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Ja,
du bist sein Kontraindikator.
Ja, ja.
Genau, man muss ja gar nicht viel selber überlegen. Und ja, genau, ich werde das auch in Zukunft so handhaben. Und spannend bei unserer Gruppe ist ja, dass die Meinungen wirklich sehr weit auseinandergehen. Das geht ja bis zu Konflikten, die wir da austragen. Und das macht es eigentlich spannend. Wir sind uns nicht einfach einer Meinung, sondern es wird wirklich hart diskutiert, vor allem über volkswirtschaftliche Themen, eben Zinsen, Währungen, Wirtschaftsentwicklung, und das macht Spaß.
Ja, die Konflikte ist ein gutes Stichwort, weil Dieter Haas, der ja leider heute nicht anwesend kam, hat er die Gruppe mal verlassen, ist dann aber später wieder zurückgekommen.
Ich habe ihn provoziert, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Muss man das auch noch hier fairerweise sagen. Ja, jetzt komm, also jetzt, Christian, komm, erzähl jetzt nicht das Delta 1 Portfolio, sondern das Hebel 47.
Aktuell bin ich short seit etwa einer Woche gefühlt, na, 2 Wochen her.
Also short im S&P oder short im
S&P.
Und was sind für dich so die entscheidenden Punkte, wo du dann sagst, jetzt gehe ich short oder jetzt löse ich den Short wieder auf?
Also was ich am meisten schaue, sind, was sind diese pivotalen Events, die anstehen? Also das Arbeitsmarktzahlen, Inflationszahlen.
Haben wir heute Nachmittag, Unemployment Claims kommt.
Ja, habe ich jetzt nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ich wusste,
siehst du, BCE am Freitag.
Vor einigen Tagen. Das war für mich so der Moment, wo ich mich bestätigt gefühlt habe, dass das jetzt so weitergehen könnte. Plus natürlich diese ASML-Geschichte, die dann rechten Impact hatte, ohne dass das wahnsinnig groß getreten worden wäre in den Medien. Aber dieses Wachstumsgespenst, glaube ich, wird sich jetzt noch akzentuieren und 10-15% noch weiter nach unten gehen. Vor allem im Nasdaq, der halt viel zinssensitiver ist, also anfällig auf die Zinsängste. Und noch viel mehr anfällig natürlich auf diese Kapitalisierungsmonster wie Nvidia. Von daher müsste ich eigentlich im Nasdaq Short gehen, aber ich bleibe mir treu. Und
welche Punkte müssten sich jetzt ändern, damit du sagst, okay, ich löse den Short auf?
Ja, wenn es so ein Auskotz-Event gibt, also sprich Nvidia liefert enttäuschende Zahlen, dann wird es nochmal, das kann dann gut 3-4% nochmal nach unten gehen im Gesamtmarkt. Das ist dann der Moment, um mutig zu sein. Dann kommen natürlich diese ganzen Extrapolierungsfanatiker, die wir im Chat haben und sagen, ja, jetzt ist es zu früh, um wieder nach steigenden Kursen zu streben. Das ist dann auch nochmal ein Indikator dafür, dass jetzt der Moment da ist, um.
Also du nimmst den Dieter als Kontraindikator.
Das sage ich jetzt hier nicht.
Aber das ist doch gut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, mutig zu sein. Das bleiben wir auch in Zukunft und ihr hoffentlich auch. Vielen Dank, dass ihr heute mal Teil des Podcasts wart. Vor allem auch, dass regelmäßige Hörer des Podcasts auch mal bei uns hier mit dabei sind. Das ist umso schöner. Deshalb danke an dich, Daniel.
Herzlichen Dank und macht weiter so, ja.
Danke an dich, Christian.
Danke auch, ja.
Ja, danke euch, dass ihr hier wart.
und mal kommuniziert habe, woher das meine Ideen jeweils kommen. Das ist jetzt auch gut für die Hörer. Du hast gestern schon gesagt, ich schreibe dem Geisbühler ab. Ich nehme eine Mischung von Geisbühler und von unserer Traininggruppe und das bringe ich dann jeweils in den Podcast rein. Also nee, danke, dass ihr hier seid und euch
danke
da mal gestellt,
super,
durchgestellt ja habt.
Gut, dann sind wir gleich mit dem nächsten Gespräch wieder da, wenn es dann wieder heißt Snüni.
Der Börsentalk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.snüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.